der David Jockham ist heute, ich glaube, in Darmstadt, gell? Er hat mich aber schon vor gut einem Monat gebeten, dass ich am 11. Oktober hier in Gospelhaus, ich will nicht sagen, ihn vertrete, aber den Predigtdienst mache. Ich habe dem so ein bisschen zögernd zugestimmt, weil wir gerade von Höhenflügen herkommen. Wir hatten den Arno Kopfermann am Samstag. Ich weiß nicht, wie viel von euch dort waren und ihn gehört und gesehen haben. Wir hatten den Arno Backhaus und hatten die Pro-Christ-Aktion. Vielleicht waren das so einige Leckerbissen. Aber jetzt sind wir wieder unter uns und sind wieder auf dem Boden der Realität. Ich selbst war bei allen 5 Vorträgen dabei und habe das so richtig insofern genossen, Liebe ohne Ende. Wir waren ja intensiv in der Vorbereitung mit eingespannt. Es ist immer gut, dass Gemeinden aus der Umgebung zusammenarbeiten. 5. Gestern habe ich gesehen, dass es sogar 6 Gemeinden waren. Ich war überrascht, denn von der Gemeinde Gottes in Aschaffenburg wusste ich gar nichts. Ich habe mich extra nochmal erkundigt. Die Evangelische Freikirche Gemeinde Gottes in Aschaffenburg hat sich ebenfalls eingeklinkt. Das ist aber gut, das freut mich. Ich kenne einige Leute von dort und habe sie auch dort wieder getroffen. Aber die Vorbereitung gut gelaufen, das ganze Aktion ist gut gelaufen, aber viel wichtiger und viel notwendiger ist die Nacharbeit. Denn man lebt nicht nur auf den Bergspitzen, auf den Gipfeln, sondern es gibt dazwischen Täler und die müssen auch durchschritten werden. Und wer immer neu dazugekommen ist, muss entsprechend weitergeführt werden. Wir hatten wunderbare Evangelisations-Crusades, Kreuzzüge. Ich erinnere mich an die Kreuzzüge mit Reinhard Bonnke, die ich zum Teil mit Mitarbeitern selbst vorbereitet habe in Lusaka, in der Hauptstadt. Da waren Zehntausende zusammen in dem gelben Zelt und die Musik, die Anbetung, die Vorbereitung oder die das Hinführen bis zur Predigt war noch lauter wie bei euch. Es war ein richtiges Singen und eine gute Gemeinschaft. Wir hatten Tausende von Entscheidungskarten hinterher zu verabfolgen und mussten auch erleben, dass nicht alle, die eine Entscheidungskarte ausgefüllt haben und nach vorn gekommen sind, dann auch in die Gemeinde integriert und eingefügt, hinzugefügt wurden. Das ist eigentlich schmerzlich, denn wenn etwas so gut beginnt, dann sollte es auch gut weitergeführt und zu einem guten Ziel gebracht werden. Reinhard Bonnke hat immer sich selber als Evangelist gesehen und sieht sich heute noch als solcher. Er sagt, ich lehre das ABC. Die Theologen können ja das XYZ hinterher nachtragen, aber er ist da, um Boden aufzureißen. Es war richtig ein Aufreißen, das kann man schon sagen. Und dann hat er auch sehr gerne den Ausdruck gebraucht, dass er lieber die Ernte einfährt, nicht mit der Sense oder der Sichel, sondern mit dem Mähdrescher. Und das war tatsächlich so, dass Tausende, wie schon erwähnt, Entscheidungen getroffen haben. Aber wie in der Vorbereitung viele zusammengearbeitet haben, so musste dann auch die Nachbetreuung auf viele Schultern verlegt werden und den Einzelnen nachgegangen werden, damit tatsächlich eine bleibende Frucht eingefahren werden kann. Ja, ganz am Anfang war es ja nicht anders. Am Pfingsttage hat Petrus eine gewaltige Predigt gehalten und es ging den Leuten durchs Herz, dass sie den Petrus fragten: Männer, liebe Brüder, was müssen wir tun? Und es heißt, dass an diesem Tag 3000 sich taufen ließen. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, die nun, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage kamen ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die sind der Gemeinde hinzugetan worden. In Apostelgeschichte 4, Vers 4 heißt es, dass nochmal, aber viele von denen, die die Predigt gehört hatten, kamen zum Glauben und die Zahl der Männer stieg auf ungefähr 5000. Also da waren es schon 8000. Ja, da hättet ihr sehr bald nochmal anbauen müssen und nochmal größer machen müssen, wenn die alle, die sich bekehrt haben, hier in diese Gemeinde hinzugetan werden. Aber dann heißt es, und das ist, da möchte ich von ausgehen, dann heißt es in Epheser 2 von Vers 19 an, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen, ein Bau erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus der Eckstein ist. Einige Übersetzungen sagen der Schlussstein, andere sagen sogar der maßgebliche Stein ist. Ein Eckstein gibt ja drei Dimensionen an und gibt die Richtung an. Im 1. Korinther 3, Vers 9 bis 11 sagt der Apostel Paulus, und das gefällt mir, einen anderen Grund kann niemand legen als der, der bereits gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Und dann sagt er, ich habe als weiser Baumeister nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf auf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ob jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh, das verbrennt, das ist jedem Einzelnen in seine eigene Verantwortung gestellt. Also, wo ich hin will, ist, es ist ein Bauen, ein eingefügt werden, ein Hinzuaddieren in die Gemeinde. Und da gefällt mir, wie es dann heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, die aber der Gemeinde hinzugetan wurden, die blieben konstant oder kontinuierlich, hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Diese vier nicht nur Säulen, ich möchte sie mal, weil wir vom Bauen reden, als Grundwände sehen. Das Fundament liegt und das Fundament ist unerschütterlich. Das Fundament ist und bleibt ewig unser Herr Jesus Christus. An diesem Fundament, da wackelt nichts, das bleibt und steht. Und jetzt bauen wir darauf, oder werden aufgebaut durch die Lehre. Die Lehre der Apostel. Was ist das? Die Lehre kommt aus dem Wort. Aus dem Wort Gottes. Ja, unser alter Reformator Martin Luther hatte damit schon das Problem erkannt, indem er in dem Vers dichtet, das Wort sie sollen lassen stehen. Das Wort ist ebenfalls die Grundlage jeder guten Lehre. Zinzendorf sagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Heute wird an diesem Wort so viel rumgebastelt. Es wird modernisiert. Es wird entmythologisiert. Es wird von dem und jenem werden Abstriche gemacht. Ich habe neulich gehört mit großen Schmerzen, dass der Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, sogar öffentlich gesagt hat, es gibt keine Hölle. Ich weiß nicht, wie der Mann dann mal vor Gott bestehen kann, indem er solche Sachen wegholt. Ja, es gibt einfach so viele, die sich an den, ich möchte sagen, einfachen Dingen hochziehen, weil sie sich nicht an diesem Wort orientieren wollen. Ich habe den alten kleinen Katechismus mitgebracht. Den haben wir lernen müssen. Ich weiß ja nicht, wer den Pfarrer Walter noch kennt. Ich habe beim Pfarrer Walter die 5 Hauptstücke lernen müssen. Es gibt einige, die ihn noch kennen, nicht wahr? Und er hat uns regelrecht gedrillt, genau. Da hat man Nüsse gekriegt, wenn man es nicht gekonnt hat. Ja. Und er hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass man den Wortlaut sogar richtig gesagt hat. Und ich glaube, es gibt nichts Einfacheres oder zusammengefasstes, nichts Konzentrierteres als das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist uns immer noch geblieben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wer glaubt denn heute noch, dass Gott der Schöpfer ist? Man redet von Evolution, man redet vom Selbstgeschaffenen, was man alles selber tut, aber man glaubt gar nicht an einen Schöpfer und schon gar nicht an einen allmächtigen Schöpfer. Arno Backhaus hat ja einige Sprüche losgelassen über den Gott, der etwas kreiert, eine Sache schafft, die er selber nicht heben kann, nämlich den Mensch, weil der Mensch so widerspenstig ist, er muss sich ihm ganz anders offenbaren. Aber heute wird daran rumgearbeitet. Dann ist die viel größere Streitfrage, ich glaube an Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, da macht man schon wieder dran rum. Das ist die junge Frau gewesen, eine junge Frau. Nein, es war eine Jungfrau, denn ohne Jungfrauengeburt könnte er nicht Gottes Sohn sein. Und die ganzen gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Totenreich oder in die Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Wer glaubt das denn heute noch? Wer bezeugt das denn heute noch? Denn man sagt, wenn er da wirklich hochgefahren wäre, würden wir ihn doch noch sehen mit unseren makroökonomischen Fernrohren. Wir würden ihn doch sehen. Er würde doch noch da. Wir können ja Lichtjahre weit schauen. Ja, dass er aber sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das will man gar nicht wahrhaben. Da wird dran rum gebastelt und dran rum gezweifelt. Und dann noch viel mehr, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, ja, was hat man da nicht alles für Fantasien? Eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Das sagt man vielleicht so leicht dahin. Man spricht es nach, wenn der Pfarrer das in der Kirche auffordert zu sprechen. Aber glauben wir wirklich diese konzentrierte Aussagen, Glaubensaussagen, Grundlage unserer Lehre? Es ist einfach heute notwendig, dass wir wieder zurück zum Wort, zur Lehre der Apostel kommen. Zweitens heißt es, und sie blieben kontinuierlich in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen, wie es im Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt. Ein Taubstummer, der nicht reden und nicht hören konnte, ging immer in die Kirche. Da haben die Leute ihn gefragt, was willst du denn in der Kirche? Du hörst nichts und du kannst nicht sprechen. Und dann hat er gesagt, oder niedergeschrieben, er sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft ist ein Zeichen nicht nur des Zusammengehörens, sondern ein Zeichen, dass Gott am Wirken ist. Denn die unterschiedlichsten Leute, die unterschiedlichen Rassen, Sprachen, ethnische Gruppen, Ausbildungsstände kommen zusammen und haben Gemeinschaft. Ich erinnere mich, wie wir einmal auf einer Rückreise aus Sambia einen Zwischenstopp in Zaire machten, im Kongo. Man hat uns erzählt, dass dort eine Gemeinde, in der eine richtige Erweckung herrscht, stattfindet, und wir konnten, weil wir dort umsteigen mussten, konnten dort ein paar Tage verbringen. Wir waren überrascht, da saß ein General neben einem Präsidentschaftsberater, neben einem Hausservant oder Lehrer, neben der Hausfrau oder irgendeiner Magd, und sie hatten herrliche Gemeinschaft. Wir waren sonntags im Gottesdienst, so leicht ist mir das Predigen noch nie gefallen wie dort. Die haben regelrecht alles aus dir herausgesaugt. Die Gemeinschaft, die haben zusammengehört, die haben sich gegenseitig ermuntert, getragen und haben miteinander auch gefeiert. Das gehört ja auch dazu. Und das haben sie ja auch in der Urgemeinde. Es heißt, sie haben hin und her in den Häusern Gemeinschaft und Brotbrechen gefeiert, Abendmahl gefeiert. In dieser Gemeinde, das wollte ich noch dazwischen schieben, ist ein Todesfall geschehen. Eine junge Frau ist verstorben und sie haben die Trauerfeier in der Gemeinde gefeiert. Sie haben die Tote auf der Bahre reingebracht und sie haben mit Lobpreis begonnen. Und sie haben hier den Herrn gelobt und gepriesen, bevor sie tatsächlich diese recht unangenehme Tätigkeit vollziehen mussten. Und während sie so im Lobpreis und im Gebet waren und den Herrn gepriesen haben, sehen sie, dass die Bahre leer ist und die Tote unter den Preisenden ist, auferweckt wurde und den Herrn mit gepriesen hat. Das war nur möglich, weil sie eine Gemeinschaft untereinander pflegten, in der sich auch Außenstehende wohlfühlen konnten. Eine Gemeinschaft ist so notwendig. Lehre ist eine Wand, Gemeinschaft ist die andere Wand. Dann heißt es am Brotbrechen. Brotbrechen hat ja verschiedene Namen. Man sagt Abendmahl, andere sagen Herrenmahl, andere sagen Tisch des Herrn. Ja, andere sagen Brot und Wein. Da gibt es so viel, was man, aber es ist ein Gedächtnismahl und Jesus sagt, so oft ihr daran teilhabt, verkündigt ihr mein Leiden, mein Sterben und mein Wiederkommen. Er sagt, bis dass ich komme, bis dass er kommt. Das ist eine wunderbare Hinführung zur Wiederkunft Christi. Das Abendmahl wird auf verschiedene Arten und Weisen gefeiert. Einige sagen, man darf keinen Wein benutzen, kein Alkohol. Es muss Traubensaft sein. In Sambia hatten wir noch nicht mal Zugang zu Traubensaft. Wein wollten wir nicht benutzen. Dann haben wir oftmals Aufmischsaft benutzt, um Abendmahl zu feiern. Und ich erinnere mich, dass von dem früheren Kirchenpräsidenten Niemöller, der ja im Konzentrationslager sitzen musste, dass er selber gesagt hat, er hat mit einem oder mit den zum Tode Abgeordneten noch das letzte Abendmahl gefeiert und sie hatten nichts anderes als Brotkrusten und Wasser. Und Niemöller sagt, er hat noch selten die Gegenwart Christi deutlicher verspürt wie bei diesem Abendmahl. Es ist nicht Brot und Wein, es muss so und so und so nach der und der Formel zugehen, sondern es geht darum, dass Christus in dieser Weise sich uns nähert, von uns sogar aufgenommen wird. Denn das Brot, das ich esse, wird Teil von mir, wird durch die Verdauung ja überall in meinen Körper hin transportiert. Und so ist es auch mit dem Wein. Es ist so, dass ich das aufnehme. Es bedeutet, dass Christus sich uns nähert. Und so haben sie das Mahl hin und her in den Häusern gefeiert. So heißt es wiederum in der Apostelgeschichte. Sie waren täglich im Tempel einmütig beieinander und brachen in den einzelnen Häusern das Brot. Sie nahmen die Mahlzeiten ein, voll Freude und mit lauterem Herzen. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Ist doch auch ein wunderbares Zeugnis, das die Urgemeinde da ausgestellt bekommt. In Satibondo auf unserer Missionsstation, da haben wir sogar das Abendmahl mit Nshima, mit Maisbrei gefeiert, weil wir die Gemeinschaft des gestorbenen, auferstandenen und wiederkommenden Christus damit feiern konnten. Die vierte Wand sozusagen unseres Gebäudes ist das Gebet. Da kann man sehr viel, man hört auch sehr viel. Ich habe in eure Leihbücherei, wenn man es so nennen darf, in die Bibliothek reingeschaut. Da sind viele Bücher über das Gebet drin. Man kann sich darüber unterhalten, was die richtige Gebetshaltung ist. Kniend, stehend, liegend. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet, die Hände erhebend. Ich wünsche, dass Männer heilige Hände aufheben. Es gibt keine Vorschrift in dem Sinne. Es geht um eine ganz andere Einstellung. Gebet ist nicht ein Ritual, sondern Gebet ist das Atmen der Seele, die Verbindung, die ich mit dem Vater, mit Gott, mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist pflege. Das Gebet ist so notwendig, dass wir ganz einfach es als Grundpfeiler sehen. Im 1. Timotheus 2, Vers 1, da sagt Paulus, ich möchte, dass man Wo haben wir das? 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun vor allem zuerst Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen vorzubringen, für den Kaiser und für alle Regierenden, damit wir in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das ist gut und gefällt Gott, unserem Heiland. Ich finde, das ist so auf der anderen Seite ermutigend. Das ist gut und gefällt Gott, unserem Heiland, wenn wir beten. Das ist einfach eine unbedingt notwendige Säule in diesem Gebäude. Also Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Das ist ein Rohbau. Da fehlt noch was. Was fehlt? Dann heißt es, über allem aber ziehet an die Liebe, denn sie ist das Band der Vollkommenheit. Es ist so interessant, wie Paulus das schreibt, in Kolosse 2, Vers 16. Wo haben wir es? Kolosse 2, Vers 14. Vor allem aber, oder über allem aber, zieht an die Liebe, denn sie ist das Band der Vollkommenheit. Das hält nochmal alles zusammen, so wie beim Bau der Ringanker alles zusammenhält und das Dach oben drüber kommt. Und dann heißt es in 1. Petrus 4, Vers 8, die Liebe deckt der Sünde Menge. In Sprüche 10, das ist mir beim Vorbereiten erst so richtig bewusst geworden, 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Da geht es jetzt nicht um die rein körperliche, auch nicht die Freundesliebe, sondern es geht um die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, die der Sünde Menge deckt. In 2. Petrus 1 wird uns da noch, ja, man könnte dort noch fortfahren. Es heißt dann von der Urgemeinde, und da kommen wir wieder zurück auf die Apostelgeschichte, dass Apostelgeschichte 4, Vers 33, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Sie waren in der großen Gnade, die war sichtbar, war bei ihnen allen. Ich habe schon die Verse 2, Vers 46 und 47 gelesen, wo es heißt, sie waren täglich im Tempel und sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr aber ließ täglich zur Gemeinde Menschen hinzukommen, die gerettet wurden. Und es kam Furcht an über alle, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen. Wenn wir uns auf das Fundament und auf die Grundpfeiler zurückbesinnen, dann kommt auch das automatisch, dass man beim Volk angesehen, beliebt ist und dass Menschen hinzukommen, täglich hinzukommen. Ich belasse es bei dem. Ich hätte noch einiges dazu zu sagen, aber ich glaube, wir haben genug gehört und wollen uns zurückbesinnen auf das, was der Anfang die Urgemeinde, das Urbild uns heute mitzuteilen hatte. Gott segne euch. Amen.